Guten Abend. Ich kann Sie kaum sehen, aber Sie können mich sehen. Ich freue mich, dass ich hier bin. Und ich hoffe, dass Sie meine Dankesworte bei den 20 Minuten abziehen. Ich möchte im Haus der Kulturen der Welt danken, vor allen Dingen seinem Intendanten und auch Herrn Aue, der diese Veranstaltung koordiniert hat und das ganz toll gemacht hat. Und ich bin ein großer Fan vom Haus der Kulturen, denn es ist mehr am Puls der Zeit als viele der Universitäten heutzutage, weil sie zu spezialisiert sind. Ich bin hier, um ein wenig über meine Forschung zu sprechen, was ich in den nächsten 23 Minuten machen werde. Und wie Sie schon gehört haben, bin ich stärker mikroorientiert. Was bedeutet, ich schaue mir die Finanzmärkte von innen heraus an und nicht aus der Perspektive der politischen Ökonomie. Ich möchte eine technologische Geschichte erzählen und nicht so sehr die Geschichte eines Ökonomen. Das lasse ich für Phil. Und eine technologische Geschichte ist auch sehr interessant, vor allen Dingen auf den Finanzmärkten. Und es führt uns direkt zur Frage der Algorithmen. Ich denke, Sie haben schon viel über Algorithmen gehört, in den Medien, in Zeitungen gelesen, im Fernsehen gesehen. Und es gibt Vorhersagen. Und es ist etwas irritierend, dass ich meine eigenen PowerPoints nicht so richtig sehen kann. Es gibt Vorhersagen, dass diese unsichtbare, im Untergrund agierende Ökonomie nicht nur auf Algorithmen basiert, sondern auch auf Sensoren und Prozessoren basiert und die genauso im Jahr 2025 genauso groß sein werden wie die physische Ökonomie. Das ist nicht mehr so lange hin. Und es gibt viele frühere Beispiele für die Verwendung von Algorithmen. Man kennt sie ja aus Google, aber auch im Marketing und die Fluglinien nutzen sie auch. Die Finanzmärkte sind nicht die einzigen, die Algorithmen verwenden. Zunehmend und massiv verwendet werden, aber sie werden ganz spezifisch und auf sehr interessante Art und Weise genutzt. Und ich möchte darüber sprechen, wie wir da hingekommen sind. Was ist in den Finanzmärkten geschehen? Die Finanzmärkte, und ich möchte unterstreichen, dass ich nicht über die Märkte ganz generell spreche, sondern über die Finanzmärkte spreche. Und ganz spezifische Märkte in den Finanzmärkten. Und sie sind interessant, weil sie manchmal zu Veränderungen in sozialen Foren stehen, wie die sozialen Gruppen Änderungen bewirken. Das ist interessant für Soziologen und welche Auswirkungen das dann hat. Und die Märkte, mit denen ich mich befasst habe, gab es drei Phasen, die durch unterschiedliche Phänomene charakterisiert waren. Die erste Phase habe ich mit der Beginn Temporalisierung bezeichnet und die zweite mit Synchronisierung, also globale Synchronisierung mit der Hilfe der Technologie durch die Medien, also mediierte Technologie, wenn Sie so wollen. Und die dritte Veränderung geschah durch die Erfindung durch synthetische Akteure, wie man sie vielleicht bezeichnen könnte, aber auch Infrastrukturentwicklungen spielen eine große Rolle hier. Meine These ist, dass wir Finanzmärkte nicht nur so verstehen können, dass der Kapitalismus sich weiterentwickelt, sondern dass wir auch berücksichtigen müssen, dass die Wissenschaft hier eine starke Rolle spielt in diesen Märkten. Und das sehen wir dann am Ende. Das bezieht sich auch darauf, dass wir in einer Wissensgesellschaft leben mit verschiedenen Versionen der Theorien über die Wissensgesellschaft. Eine sagt, dass es nicht mehr Wissen, sondern die Arbeitskraft oder Ressourcen sind, die wichtigste Ressource in der Wirtschaft sind. Eine andere Theorie befasst sich stärker mit der reflexiven Modernisierung. Und Jemand klar, King's College und andere auch in Deutschland, die sagen, wie das Wissen die Beziehungen prägen, wie man Kinder bekommt und so weiter und das zu einer ontologischen Unsicherheit führt. Und der dritte Punkt hier ist, dass zumindest jetzt wir auch die Entstehung von synthetischen Akteuren sehen, die manchmal so wie Roboter sind, aber nicht immer, und das Auftreten von der Interaktion zwischen dem Menschen und den Algorithmen, also der Interaktion zwischen menschlichen und synthetischen Akteuren, und das ist auch wissenschaftsbasiert. Die drei Phasen, etwas detaillierter dargestellt, in der ersten Phase, die ungefähr 100 Jahre dauerte, begann mit einer wichtigen technologischen Erfindung, nämlich dem Ticker, wichtig für die Finanzmärkte. Das ist etwas zwischen einem Drucker und einem Telegraph, sondern als Telegraph können dadurch verschiedene Orte miteinander verbunden werden, wo es Finanzmärkte gibt. Und als Drucker wird hier dann ein Ticketband ausgedruckt mit den Marktinformationen drauf. Und ich nenne das die Streaming-Technologie. Und gleich werden Sie auch sehen. Und die zweite Phase begann erst in den 80er Jahren. Und diese Phase ist immer noch da, ist noch nicht vorbei, aber wurde ergänzt durch eine weitere Phase. Und in der zweiten Phase haben wir die Digitalisierung erlebt, die Computer und die Computerinfrastruktur wurde aufgebaut und es führte dann zu elektronischem Handel. Und die dritte Phase ist die Phase der Algorithmen, die jetzt hier die Vorherrschaft in den Finanzmärkten übernommen haben. Und das hat erst so ungefähr im Jahr 2000 begonnen. Es gab schon das eine oder andere vorher, aber im Jahr 2005 ging es dann so richtig los und es ist noch nicht abgeschlossen. Diese Phase ist noch nicht abgeschlossen und deswegen gibt es noch viele offene Fragen, wie diese Phase zum Abschluss kommen wird. Das ist ein Beispiel des Tickers. Man sieht hier den Tickerband und hier ein Beispiel aus Hollywood und mit dem etwas sehr Wichtiges illustriert wird, nämlich dass der Markt, der auf so einem Band war, da konnte man die Preise, die Mengen des Handels sehen und auch das Instrument, also ob das nur drei Zahlen und das konnte man alles lesen, wie sich der Handel entwickelt hat und wie schnell und dynamisch das war. Und man sieht das hier im Interview, die ein Kollege von mir geführt hat, vor 10 Jahren ungefähr. Diese Menschen, die noch den Ticker kannten, also nicht eben damals von 1886, aber ein Ticker, der sehr ähnlich noch aussah, 50 Jahre später. Und ich habe das hier mal projiziert, weil wir sehen können, dass der Markt für die Menschen lebendig geworden ist. Es wurde zu einem Prozess, einem sehr mächtigen Prozess. Vorher konnte oder hatte man den Handel nicht so gesehen. Man konnte den Markt dadurch sichtbar machen. Man musste jemanden erst früher anrufen oder man musste eine Brieftaube nach England schicken oder bekam dann die Nachricht per Pferd zurück, um zu erfahren, was dort geschah. Und jetzt ist es keine geografische Geschichte mehr, sondern man hat hier auf diesem Ticketband die Marktinformationen. Und das ist schon ein Beispiel der zweiten Phase und das sieht ganz anders aus. Man hat immer noch die Informationen, die notwendig sind, über die Preise und die gehandelten Mengen auf dem Computer. Aber man hat das eben jetzt auf dem Computer und der Computer wird angereichert mit vielen weiteren Informationen und es ändert sich alles sehr, sehr schnell. Und diese Situation kann auch hier symbolisch dargestellt werden. Es ist recht interessant, denn wir haben jetzt elektronische Medien, skopische Medien nenne ich sie, weil sie das aufgreifen, was wir sehen können. Und es wird wie dann auf einem Bildschirm projiziert und man kann dort auch handeln. Es ist also sehr flexibel, aber der Bildschirm ist ja vor den Augen von jedem auf dem Globus, aber Wenn man zum Beispiel auf den Währungsmärkten handelt, dann schauen alle dieselbe Bild auf dem Bildschirm an. Und das ist wie eine sammelnde, organisierende Struktur und alles zusammenbringt. Also soziologisch gesehen ist es keine Bürokratie, es ist keine Firma, keine Hierarchie, kein Staat und nichts hält diesen Markt zusammen, sondern es ist diese Bildschirmtechnologie, und die Händler gucken normalerweise auf 4 bis 6 verschiedene Bildschirme und es werden sogar mehr anstatt weniger. Und alles wird dort gezeigt auf diesem Bildschirm. Und in den verschiedenen Windows werden die Buchhaltungskapazitäten, Nachrichten, die Preise, die so wichtig sind. Es gibt auch Kommunikationswindows. Man kommuniziert auch über den Bildschirm miteinander. Und man müsste hier noch in die Tiefe gehen, aber da wir leider nicht die Zeit dazu haben, möchte ich jetzt noch mal unterstreichen, dass zwei Dinge ganz wichtig sind, nämlich dieser Übergang, ein technologischer Übergang, durch den eine reine Technologie wie den Ticker transformiert wird in eine medierte Technologie. Es ist ja eine Medientechnologie. Und wir haben hier diese Feature auf dem Bildschirm. Was nun geschehen ist, ist nämlich, dass man eine vollständige Synchronisierung des Marktes bekommt über den Raum hinweg. Also, man hat denselben Bildschirm in Tokio, in London und New York. Diese Märkte der findet hauptsächlich in 3 bis 5 großen Städten statt, auch in Zürich, Frankfurt nicht so sehr. Und hier hat man eine Synchronisierung. Man hat denselben Preis über den Raum hinweg in einem Markt, der so räumlich verteilt ist. Und das ist ein Erfolg. Das ist nichts Automatisches. Das ist etwas, was Enormes. Also man kann hier zum Beispiel in bestimmte Dinge sind nicht mehr möglich. Arbitrage zum Beispiel. Und man hat hier einen Händler, der hier in dieser Marktsynchronisierung handelt. Das ist hier der globale Markt. Man reist hier von einer Zeitzone zur anderen. Eine kurze Illustration dessen. Und diese Händlermarktsynchronisierung, hiermit meine ich, dass die Menschen, die dort als Händler arbeiten, fühlen sich physisch verbunden mit dem Markt und auch emotional verbunden mit dem Markt. In technischen Begriffen ist das eine Flow-Erfahrung. Jean-Michel sagt, dass sie dort drin sind und den Markt wirklich erfahren. Und es gibt auch interessantes, spezialisiertes Vokabular. Sie werden negativ gesprochen und sie nutzen auch teilweise sexuelles Vokabular, wenn sie darüber sprechen. Sie fühlen das so. Sie fühlen, als ob sie geschlagen werden. Das ist wirklich eine Auswirkung auf sie, dass sie wirklich betroffen sind. Und diese Sprache, ich kann das hier alles nur ganz verkürzt darstellen. Und ich habe viele Interviews mit Tradern geführt und es geht auf die neuronale Ebene. Aber neurophysiologisch gibt es vielleicht 65 zwei informationsverarbeitenden Level, eins sehr implizit, das andere kognitiv. Und das Implizite ist nicht zugänglich wie das Explizite, aber das Implizite ist sehr viel schneller und effizienter, wenn man sehr komplexe Informationen hat mit verschiedenen Akteuren, diese Informationen, die man verarbeiten muss, wie das in diesen Märkten ja der Fall ist. Und die Aufgaben sind dann in dem impliziten Verarbeitungsfähigkeiten eingebettet. Ich habe mich mit der neurophysiologischen Literatur befasst, um zu schauen, was bekannt ist. Und es ist ganz interessant, und es wird hier deutlich, wenn man dass das implizite System dominiert wird und die Märkte zu schnell sind, dass die Händler nicht mehr nachdenken können oder dass wir nicht mehr verstehen können, was sie machen, dann treffen sie eine Entscheidung, bei einem bestimmten Preis zu kaufen oder verkaufen. Aber das ist nicht keine bewusste Entscheidung, die hier fällt. Es ist eine implizite Entscheidung. Sie wissen implizit, was sie tun sollten. Und man hat hier dieses Phänomen, aber man hat auch natürlich die phänomenologische Substraktion. Also zum Beispiel die Implikation dessen, was wir tun. Diese größere Aufgabe, der Inhalt von vielen Dingen, all das ist ja gar nicht da für die Händler. Sie schauen sich die Preisdifferenzen an und Sie haben ja gesehen, wie schnell die sich verändern und bewegen. Wir sehen hier, wie wichtig die menschlichen Händler mit ihrer Fähigkeit sind, dies zu verarbeiten und diese Verarbeitungskapazitäten zu nutzen. Aber wir sehen hier auch die kognitiven Aspekte des Handelns des Gehirns. Und das erklärt zumindest ein wenig, warum wir den Unterschied zwischen der Wall Street und der Main Street. Also, man sieht hier die dritte Phase. Es gibt immer noch die Bildschirme, aber es sind nicht mehr nur 4 oder 6, sondern sehr, sehr viel mehr. 16 Bildschirme. Und unten sieht man eine Symbolisierung dessen, was in dem Algorithmushandel passiert. Die Server werden jetzt wichtig und wie die Algorithmen miteinander verbunden sind und in welchen Gruppen sie handeln. Was ist nun ein Algorithmus? Ein Algorithmus ist eine Reihe von Instruktionen. Es ist ein Programm, um eine Aufgabe zu ergeben. Es ist ein Instrument. Es kann auch einen statistischen, quantitativen Kern haben. Aber es ist letztendlich ein kleines Programm, das etwas macht. Und es gibt auch Programme, die handeln, unterstützt durch Plattformen, durch Server, durch Wissenschaft. Das heißt, sie treffen unabhängige Entscheidungen, um in einer bestimmten Art und Weise zu handeln. Sie sind immer unabhängiger von dem, wofür sie mal programmiert waren. Und es gibt immer mehr lernende Algorithmen. Und wenn sie lernen können, dann können diese Finanzalgorithmen sind noch nicht so da. Sie fangen gerade erst damit an. Aber wenn sie erst mal lernen können aus den Daten, aus massiven Mengen von Daten, dann treffen sie unabhängige Entscheidungen, unabhängig dessen, was der Programmierer noch erklären kann. Und das ist das Dritte, was hier wichtig ist in den Finanzmärkten. Sie sind auch Interakteure. Das heißt, sie können auch der Gegenpart im Handel sein. Sie sind immer in Beziehung zu jemandem anders, zu einem anderen Algorithmus oder zu einem anderen menschlichen Trader. Und es ist recht schwierig, das zu verstehen. Und wir versuchen zu verstehen, wie diese Interaktion funktioniert. Es ist schwierig, denn wir können die Algorithmen nicht beobachten, wie ein Ethnograph das machen würde. Man muss etwas anderes machen. Man muss die Situation zum Beispiel simulieren. Und das ist bisher noch nicht gemacht worden. Wir können nur schauen, wie die Algorithmen aufgebaut sind. Und auch das ist kaum zugänglich für uns, denn sie sind natürlich geheim und man braucht ja, sie kosten sehr, sehr viel Geld und die Sozialwissenschaftler bekommen nicht so einfach Zugang zu diesen Algorithmen. Also die Entwicklung der Algorithmen haben wir hier zusammengefasst. Das fing erstmal damit an, dass Menschen imitiert wurden, um das zu tun, was ein menschlicher Händler tun würde, routinemäßig für Routineaufgaben, zum Beispiel ein bestimmtes Slicing zu machen und eine 2-Millionen-Order zum Verkauf zu machen, aber das nicht auf einmal zu machen, sondern aufzuteilen in 10 verschiedene Order für 20 Millionen Dollar. Und ein Händler muss das ja nicht machen. Das ist eine langweilige Aufgabe. Das können Algorithmen machen. Und dann wurden sie reaktiver. Randomisierung. Wenn ich 10 Millionen alle halbe Stunde handel, dann kann man das ja leicht herausfinden. Andere können sofort entdecken, dekodieren, was ich mache. Ich muss also meine Order randomisieren. Und dann haben sie gelernt, ihre Reaktion auf der Analyse oder den vorgefundenen Bedingungen zu basieren, sodass sie 50 Millionen oder 10 Millionen, je nach Kondition, handeln. Und was auf der Grundlage der Analyse das bedeutet, dass man einen zweiten oder dritten Algorithmus hat in Verbindung zum ersten Algorithmus, der die Situation dann gleichzeitig auf dem Markt analysiert. Und dann geht es über die Imitation hinaus, da befinden wir uns jetzt. Und einige Algorithmen machen einfach nur langweilige Aufgaben, aber andere basieren ihre Handelreaktionen stärker auf der Wissenschaft als das, was menschliche Händler machen. Wissenschaftliche Modelle, viele von denen in den 70er Jahren entwickelt worden sind, Modelle, die beschreiben, was in den Finanzmärkten stattfindet. Und das wird in den Algorithmen hineinprogrammiert und sie werden sehr viel reaktiver und sie können die Marktdaten wirklich lesen und interpretieren und entsprechend handeln. Und da befinden wir uns jetzt. Wie ich ja schon sagte, Algorithmen, Akteure oder Interakteure und die Menschen begegnen ihnen als Akteure. Das ist keine Metapher. Sie begegnen ihnen als Menschen, die handeln, die das in Beziehung zu ihnen tun und sie versuchen zum Beispiel, die Algorithmen zu hintergehen. Sie versuchen herauszufinden, was sie tun und dann zu hintergehen. Es ist wirklich ein Interaktionssystem. Es ist natürlich ein Interaktionssystem mit synthetischen Akteuren. Der menschliche Akteur hat bestimmte Eigenschaften und die Algorithmen bekommen auch bestimmte Eigenschaften in dem Markt. Und interessanterweise sind die Algorithmen immer schneller. Die Geschwindigkeit ist ihr Vorteil. Und es ist, wenn man die Marktteilnehmer fragt, warum Algorithmen geschaffen werden, dann ist das immer das Argument. Sie sind auch nicht emotional, sie sind auch wissenschaftlich, aber sie sind auch dumm, denn sie sind programmiert worden, etwas ganz Bestimmtes zu machen und sie können nichts darüber hinaus tun oder denken. Noch nicht, zumindestens. Sie sind schnell und billig und das ist natürlich sehr verführerisch. Die Geschwindigkeit der Algorithmen. Ein Algorithmus kann reagieren, auf einfache Signale reagieren, in weniger als einem Millionsten einer Sekunde tun. Das ist extrem schnell. Nicht alle Algorithmen machen das, denn es gibt verschiedene Arten des Tradings, die nicht High-Frequency-Trading sind. Und dort gibt es andere Grenzen. Aber Geschwindigkeit ist natürlich ein Vorteil bei High-Frequency-Trading. Etwas, das interessant zu beobachten ist und was mit allen Algorithmen geschieht, ist, dass wir solche Flash-Crashes bekommen, sehr schnelle Crashes. Und die sehen so aus. Der Markt geht hier runter, in diesen Kurven immer wieder runter. Und hier haben wir die Narrative des ersten Flash-Crashes, den es gab im Jahr 2010. Der Dow Jones ist 1000 Punkte abgestürzt und 1 Milliarde wurde von der US-Börse innerhalb von Minuten vernichtet. Das alles geschah in nur 13 Minuten und 26 Minuten dauerte es nur, bis die Kurve wieder hochging. Also 13 Minuten runter, 26 Minuten wieder hoch. Und man hatte dann einen Zusammenbruch der Technologie unten. Das war nicht der Zusammenbruch des Tradings, sondern der Technologie. Die Technologie konnte dann nicht mehr mithalten, weil das Trading zunahm und nicht abnahm während des Crashs. Und es gab hier eine Verzögerung bei dem Input, was nötig war, um einen Preis zu schaffen und den darzustellen. Und der Preis war dann falsch. Also die Börse hat dann den Markt, den Handel für 2 Minuten ungefähr ausgesetzt und dann wurde er wieder aufgenommen. Also das, was ich gesagt habe, war schon interessant, weil wir eigentlich denken, dass ein Crash etwas sein sollte, ein Kollaps sein sollte, dass etwas verschwindet, nicht mehr möglich ist, ein Zusammenbruch ist und dass es runtergeht, dass es eine Krise ist und dass es Panik bedeutet. Und wenn man sich mal anschaut, was die Teilnehmer, Marktteilnehmer damals gefühlt haben, dann bekommt man diese Sprache, die man hier hört. Es war schockierend, erschreckend, traumatisch. Es hat mir den Magen umgedreht und dramatisch. Aber es ist recht interessant, dieses Aber sich mal anzuschauen. Und diese Dinge sollten wir uns eigentlich mal genauer anschauen. Der Markt erholt sich wieder seit 2010. gab es viele Flash Crashes. Und das Interessante dabei ist, dass es aber ökonomisch nichts Interessantes geschehen ist in diesen Crashes. Wenn man mal das sich anschaut, dann verliert man ja nichts. Relativ schnell erholt sich ja der Markt wieder. Die wichtigsten Indexe, die wir nutzen, und das sind Analysen von Finanzanalysten und Ökonomen, die sich die Daten angeschaut haben. Das sind nicht meine eigenen Analysen, denn als Beobachterin dieser Märkte kann ich natürlich, habe ich nicht alle Daten zur Verfügung. Das haben nur die Analysten. Es ist ökonomisch nichts Interessantes akzeptiert und das unterscheidet sich stark von der Finanzkrise 2008, 2009. Und das führt natürlich auch zu einer Frage, nämlich was diese Crashes ausgelöst hat. Und die Algorithmen waren hier natürlich aktiv, sonst hätte der Handel und der Crash oder die Erholung nicht so schnell geschehen können. Was ich sagen möchte, oder ich möchte Ihre Aufmerksamkeit lenken, ist, dass die Märkte auch ein Symbol sind. Man weiß das natürlich auf einer gewissen Ebene, aber die Händler bringen das auch zum Ausdruck. Und wenn man sie fragt, was bedeutet der Marktwert und erwartet, das ist die Gesamtheit der anderen Händler. Nein, man bekommt die Antwort. Ich habe die Antwort bekommen. Der Markt ist alles. Das ist eine Lebensform. Das ist ein Wesen. Es ist ein größeres Wesen. Es ist nicht nur die Summe der Marktteilnehmer. Und es ist nicht von, es ist von, wird von niemandem beherrscht. Und für Ökonomen ist der Markt auch ein Symbol. Es ist eine Lösung für viele Probleme, Umweltprobleme zum Beispiel und auch Arbeitslosigkeit zum Beispiel. Stellen wir uns mal vor, was Schiller 2008 vorgeschlagen hat. Krisen sind durch mehr Markt zu verhindern, nicht durch weniger Marken. Das denken viele Ökonomen. Und es ist nicht nur die Summe der Marktteilnehmer und niemand kontrolliert den Markt. Und es ist ein alternativer Mechanismus, des Mechanismus des Staates, häufig im Gegensatz zum Staat. Und es hat nicht die paternalistische Assoziierung des Staates, weil es etwas Verteiltes, Flatteres ist. Aber während ich wollte das zeigen, um zu zeigen, dass der Markt nicht ein ökonomisches Instrument ist, sondern auch ein Symbol ist. Ich habe dafür keine Folie, glaube ich. Wir könnten diese Crashes so sehen, dass sie eine Auswirkung haben. Wenn man eine solche Erfahrung macht, dann nehmen wir das ein Ritual, eine Interaktionsritual in Soziologie nennen wir das so. Und das Ergebnis ist, dass man, dass das, was hier auf dem Spiel steht, mehr wird. Man glaubt mehr an den Markt als vorher und man verstärkt den Glauben, dass der Markt sich immer wieder erholen wird und ermutigt vielleicht auch, dass man denkt, dass Algorithmen gar nicht so schlecht sind, weil sie nicht nur diesen Crash verursacht haben und natürlich auch beigetragen haben zu der Erholung. Und ich habe keinen Bericht von einer wissenschaftlichen Institution gesehen, haben die Finanzkrise von 2010 untersucht haben. Und es gab viele Berichte in vielen Ländern. Und die Schlussfolgerung war immer, niemand hat gesagt, diese Algorithmen sollten abgeschafft werden. Diese Krisen machen die Märkte und die Algorithmen vielleicht akzeptabler. Und ich habe hier die Veränderungen der Märkte aufgelistet. Es wird ein visueller Live-Markt und wir haben Synchronisierung und Globalisierung. Und wir haben dadurch einen vereinten und einen vernetzten Markt, nicht mehr vernetzten Markt. Und wir brauchen hier ständige Aufmerksamkeit. Ich habe über die zeitlichen Änderungen gesprochen. Leider nicht genug, hätte gerne mehr darüber gesprochen. Und wir haben die Algorithmen und wir haben ein neues temporales Vokabular mit den Algorithmen. Warum? Weil sie so schnell sind. Also wir haben hier zum Beispiel mit den Glasfaserkabeln, können wir 2/3 von SOL messen, 2/3 der Lichtgeschwindigkeit. Und das ist jetzt Teil unseres Vokabulars. Wenn wir uns die Finanzmärkte anschauen, und das sollte natürlich auch Teil unseres soziologischen Vokabulars werden. Und es gab auch Mikrowellentechnologie, 99% der Lichtgeschwindigkeit. Das ist das, was wir auf diesen Märkten erreichen. Und mich interessiert nun, entschuldigen Sie bitte, und ich finde dieses neue Vokabular, was Teil der sozialen Welt wird, ist für mich sehr spannend. Und das hat natürlich mit der Geschwindigkeit und Beschleunigung zu tun. Wir haben auch viele strukturelle Veränderungen gesehen, die ich jetzt noch nicht dargestellt habe. Und meine letzten Punkte befassen sich mit der Wissensdimension, vor allen Dingen bei dieser letzten Veränderung. Was wir immer auf den Finanzmärkten gesehen haben, seit dem Ticker gab es Analysten auf diesen Märkten. Und mit dem Tickerband haben die Trader angefangen, die Zahlen zu analysieren. Und sie wurden dann zu reinen Analysten. Sie haben den Markt analysiert und haben dann geforscht und haben Charts produziert. Das gibt es immer noch. Das ist eine technische Analyse. Wir machen das heute anders. Aber der Ursprung, es liegt 10 Jahre nach dem Ticker zurück. Und dann gab es technische Analysten. Nach der langen Finanzkrise in den Vereinigten Staaten in den 30er Jahren, nicht jetzt, sondern in den 30er Jahren, dann sind die grundlegenden Analysten entstanden. Aber jetzt haben wir extern ausgebildete Analysten, die sogenannten Quants. Und es ist interessant, die Quants sind nicht Ökonomen. Sie sind keine Finanzökonomen. Normalerweise sind es Mathematiker oder Physiker oder Statistiker oder Informatiker mit zusätzlichen quantitativen Fähigkeiten. Und dieses Phänomen ist zusammen mit den Algorithmen aufgetreten. Die Quants sind nun Teil des Marktes geworden und sie ersetzen die ehemaligen Händler, die Menschen, die in einem Markt, der jetzt von Algorithmen dominiert wird, sind Quants. Und manchmal arbeiten sie in Teams mit Programmierern zusammen, mit spezialisierten Programmierern zusammen und machen auch die Quants ihre eigenen Programme. Wir haben keine Händler mehr wie in der Vergangenheit. Und in diesem Fall, wir mögen sie hassen, aber das ist war ja keine dummer Beruf. Das waren sehr intelligente Menschen, die Händler, die schnell die Informationen verarbeiten mussten. Gibt es nicht mehr. Sie sind nicht mehr auf dem Markt. Und die Algorithmen sind sie. Sie machen die Arbeit jetzt. Das ist hauptsächlich in den Aktienmärkten so. Aber das ist ein zunehmender Trend. Und das mag vielleicht irgendwo aufhören, aber bisher noch nicht. Und dann haben wir die Quants, die auf dem Trading Floor sind. Und diese Leute sind keine Berater, nicht in einer separaten Abteilung, keine Statistiker, die eine eigene Arbeit mal leisten. Sie sind auf dem Börsenparkett und analysieren die Algorithmen und programmieren sie um. Und setzen sie so zusammen. Das heißt, sie sind Metamenschen in dem Markt. Früher hatten wir einen flachen Markt und jetzt haben wir innerhalb der Handelshierarchie haben wir eine Metaperson, eine Infoperson, wenn ich diese anthropologischen Termini mal verwenden dürfte, eines synthetischen Algorithmus. Und der Metamensch beobachtet das auf den 16 Bildschirmen. Denjenigen, den Sie eben auf dem Bild gesehen haben, ist ein solcher Metamann. Und das ist ein strukturelles L ist das strukturell mit dem Wissenschaftssystem verbunden. Also die neuen mathematischen, statistischen Instrumente, die entwickelt werden, werden aufgegriffen und sie handeln zur gleichen Zeit, aber aus einer Metaperspektive heraus. Also die Wissensgesellschaft und die Theorien der Wissensgesellschaft müssen erweitert werden. Und wir haben hier nicht nur die Verbindung zu theoretischem Wissen, wie Daniel Bell in den 70er Jahren gesagt hat, dass man theoretisches Wissen überall verwenden kann und wichtig ist, sondern wir haben das auch nicht nur als Produktionskraft und zum Ersatz von Arbeitskräften und anderen Ressourcen. Wir haben nicht nur Wissen in der Familie, weil wir einem Psychologen gehen, um zu lernen, wie mal wir unsere Bilder, wie wir unsere Kinder erziehen sollen. Wir im Finanzbereich sehen wir auch, dass diese Märkte zunehmend von einer epistemischen Söldnerklasse gehandelt wird. Diejenigen, die die Algorithmen bauen und die Ergebnisse analysieren helfen. Es gibt aber viele neue Herausforderungen in diesen Märkten. Ich kann das nur mal kurz hier noch anreißen. Wir haben jetzt einen Wettbewerb in der Geschwindigkeit und nicht über die Trading-Strategien. Und es gibt auch eine Oppositions- und man versucht, Delays einzuführen. Und es gibt hier interessante Bücher, zum Beispiel das Buch Flashballs. Und zum Schluss möchte ich sagen, was wir seit dem Aufkommen des Tickers gesehen haben. Und das stimmt natürlich, dass das historisch stimmt, aber seit dem Ticker sieht man den Fokus auf Zeit und die Zeitsphären, die sich entwickeln in diesen Märkten. Und diese Verzeitlichung spielt hier eine große Rolle. Und man sieht auch auf allen Ebenen, dass was geschieht, auf allen Ebenen geschieht. In der Organisation, in dem Beruf, aber das geschieht auch dem Körper des Actors, der entweder eine Art Roboter geworden oder jemand, der sich völlig dem Markt verbunden sieht, wie das früher bei den Händlern so war. Und das geschieht auch im Rechts und das führt zu systemischen Veränderungen. Aber die Entwicklung von Wissen, wenn man Technologie und das Wissen der Quants betrachtet, dann ist das sehr wichtig. Das spielt eine ebenso große Rolle wie die Entwicklung des Kapitalismus. Und wir können nicht erklären, was in den Finanzmärkten geschieht, wenn wir uns nur die ökonomische und politische Ökonomie des Kapitalismus anschauen. Wir müssen uns auch anschauen, was mit dem Wissen und der Technologie in diesen Märkten geschieht. Und damit vielen Dank.